aus einem melancholisch in sich kreisenden Motiv in den tiefsten Regionen des Orchesters, im Fagott und in den Kontrabässen, wächst Tschaikowskis letzte Symphonie heraus. Es ist scheinbar eine ausweglose Situation, die hier gezeichnet wird. Und notabene nicht in der Tonart, in der die Symphonie laut Programm steht, nämlich in H-Moll, sondern in E-Moll. Das ist die Tonart der vorangegangenen Symphonie, der fünften Symphonie, und das ist vielleicht kein Zufall. Wie die sechste ist auch die fünfte Tschaikowski ein Stück Programmmusik, sehr persönlich, sehr subjektiv, den psychologischen Befindlichkeiten des Komponisten nachspürend und daher wahrscheinlich so erfolgreich, weil so tief persönlich berührend. In seiner fünften, der wirklich in E-Moll stehenden Symphonie, hat Tschaikowski uns spüren lassen, wie man sich musikalisch aus einem desaströsen Zustand befreien kann, durch die Mittel der Kunst. Diese Symphonie zeichnet ganz offenkundig das Ringen um Befreiung aus Seelennöten. Wie schon zuvor in der in F-Moll stehenden vierten Symphonie, hat Tschaikowski durch die Sätze seiner fünften ein musikalisches Motto gezogen. Ein Thema, das durch die gesamte Symphonie führt und das aus niedergeschlagen melancholischem Moll im Finale in triumphales Dur verwandelt wird. Das Motto klingt ursprünglich folgendermaßen. Im letzten Satz klingt das Thema dann so. Und am Schluss der Symphonie verwandelt sich die Melodie in ein triumphales Siegesthema. Wie später Gustav Mahler hat auch Tschaikowski allzu eindeutigen Definitionen seiner Musik misstraut. Das Prinzip durch Nacht zum Licht, bekannt spätestens seit Beethovens fünfter Symphonie, konnte ebenso gut auch umgekehrt werden. Die Nutzanwendung davon erleben wir in der fünften Symphonie von Tschaikowski, in deren zweiten Satz eine hymnische, leidenschaftliche Steigerung jäh unterbrochen wird. Und es ist schwer, wenn nicht unmöglich, dabei nicht an einen menschlichen Schicksalsschlag zu denken. Zumal bei einem Komponisten, der keine Zweifel daran gelassen hat, dass er mit seiner Musik immer sehr persönliche Botschaften verknüpft hat. Das war natürlich wieder das Schicksalsthema der ganzen Symphonie, das da wie ein Fallbeil in die Musik hereinbricht. Aber diese Art von sehr subjektiver, persönlicher Aufladung der Musik und der musikalischen Form mit programmatischen Elementen hat nicht Peter Iljitsch Tschaikowski erfunden. Einen sehr, sehr ähnlich gelagerten Moment finden wir bereits in der österreichischen Symphonik viel, viel früher, in der großen C-Dur-Symphonie von Franz Schubert. Pathetik ist für uns integraler Bestandteil einer symphonischen Trias, die mit der vierten Symphonie in F-Moll beginnt. Die vierte, fünfte und sechste Tschaikowski, sie gehören zum Konzertrepertoire wie die Beethoven- oder die Brahms-Symphonien. Im Schaffen des Komponisten bilden diese drei Werke allerdings nicht eine Einheit, wie man denken könnte. Die vierte Symphonie entstand parallel zur Oper Eugen Onegin in den Jahren 1877-78. Die fünfte erst 10 Jahre später, während in der Phase dazwischen mehrere Opern entstanden sind, die gar nicht besonders erfolgreich waren, darunter die Jungfrau von Orleans oder Mazeppa, und für Orchester leichter gewichtige Orchestersuiten, die berühmte Serenade in C-Dur, aber auch die programmatische Manfred-Symphonie nach Lord Byron. Und Programme haben alle späteren Tschaikowski-Symphonien mehr oder weniger verdeckt. Die musikalische Sprache Tschaikowskis ist zu diesem Zeitpunkt ja bereits ganz subjektiv, hochexpressionistisch und erzählt immer Geschichten von seelischen Befindlichkeiten. In seinem Briefwechsel mit seiner Gönnerin Nadjeschda von Meck verrät der Komponist auch immer wieder, was hinter den Noten zu lesen und zu hören sein könnte. Nennt auch einzelne Themen und Motive Schicksalsmotive, deren Metamorphosen und Verwandlungen ab der vierten Symphonie wirklich ganze Werke satzübergreifend bestimmen. Im Gefolge der Uraufführung seiner letzten Oper, Jolante, die am selben Abend zur Uraufführung kam wie das dann so berühmte Ballett Der Nussknacker, hat sich Tschaikowski dann auch mit einem Werk beschäftigt, das ganz explizit ein Programm haben sollte und den Titel Das Leben oder Ein Leben, ein Menschenleben tragen sollte. Jugend, Reife, Freud und Leid sollten darin besungen werden. Tschaikowski hat diese Symphonie, das Leben in S-Dur, auch skizziert und ist dabei sehr weit gekommen, hat die Pläne aber dann später verworfen und aus dem Material sein drittes Klavierkonzert geformt. Thank you. Vermutlich sind Umstände in Tschaikowskis Leben aufgetaucht, die es verhindert haben, dass diese vergleichsweise fröhliche Musik ihm als symphonische Lebensbeichte genügt hätte. Die Zuneigung, die der Komponist zu seinem Neffen gefasst hatte, blieb nicht verborgen und hat möglicherweise auch dazu geführt, dass Tschaikowski von einem Ehrengericht früherer Kommilitonen verurteilt worden ist. Genaues liegt im Dunkeln, jedenfalls lagen Schatten über Tschaikowskis letzten Lebensmonaten. In dieser Zeit begann der Komponist mit Skizzen zu seiner H-Moll-Symphonie, die heute Pathetik heißt und die er ursprünglich ganz einfach Programmsymphonie nennen wollte. Es war also klar, dass da inhaltlich etwas ausgesagt wird, etwas ganz Persönliches, das der Komponist aber nur musikalisch, nicht auch in Worten, preisgeben wollte. Schon die Tatsache, dass die übliche symphonische Satzreihenfolge über den Haufen geworfen wurde und die Symphonie mit einem sinistren, tragischen Adagio endete, hat dem Publikum aber von Anfang an klar gemacht, um welche Art persönlicher Aussagen es hier ganz offenbar geht. Es ist eine tragische Symphonie, deren Musik aber zumindest in den ersten drei Sätzen immer wieder versucht, aus der Depression auszubrechen und sich aus tiefsten Tiefen zu lichten Höhen aufzuschwingen. Gleich das Hauptthema des Eingangs-Allegros formt aus dem düsteren Motiv, das am Anfang der Symphonie in der Introduktion im Fagott auftaucht, ein energetisch losspringendes Thema, das allerdings immer wieder auf geheimnisvolle Weise in sich zusammenzubrechen droht. Berühmt geworden und immer wieder aus dem Gesamtzusammenhang gerissen, das eigentliche Seitenthema dieser 6. Symphonie von Tschaikowski. Ein wunderbar elegisch-lyrischer Gesang, orientiert an der absteigenden Tonleiter. Sanfte Verklingen dieses Themas in der Klarinette bricht wie ein Fallbeil die Durchführung des Satzes herein. In einer wilden Hetzjagd stürmen die Partikel des Hauptthemas dahin, ohne Richtung und Ziel, und auf dem Höhepunkt der ersten Steigerung nimmt sich das Zitat der lyrischen Seitenmelodie plötzlich wie ein Verzweiflungsgesang aus. Die Musik bricht in sich zusammen und es erklingt in den Blechbläsern ein Zitat aus der russischen Orthodoxie. Thank you. Liebe und Verzweiflung, Religion, Psychologie, ein höchst gefährlicher, dramatischer Cocktail in Symphonieform. Nur Gustav Mahler hat zur selben Zeit und dann noch etwas später die Musik zu dermaßen ungeschminkt persönlichen Botschaften gebraucht. Mit diesem ersten Satz der H-Moll-Symphonie hatte das Projekt der Symphonie Ein Leben oder Mein Leben ganz andere Dimensionen angenommen, als Tschaikowski ursprünglich gedacht hatte. Die beiden folgenden Sätze bilden nun, wie im ursprünglichen Programm vorgesehen, die weniger dramatischen, die lyrischeren, die teilweise auch freundlicheren Seiten des Lebens ab, vor allem der zweite Satz, der an den Walzersatz in der fünften Symphonie anknüpft. Sanft, tänzerisch, schwebend, elegant, aber in diesem Fall auf unsicherem Grund. Tschaikowski, der nicht nur in seinen Ballettmusiken viele Walzer komponiert hat, schreibt hier einen nicht im Dreiviertel-, sondern im Fünfvierteltakt. Der Walzer im Fünfvierteltakt. Wer nun meint, das sei eine etwas mutwillige Interpretation, der irrt sich, denn genau so etwas, einen Walzer im Fünfertakt, hat Tschaikowski tatsächlich komponiert und auch so benannt in seinen Klavierstücken. Opus 72, entstanden im Umfeld der Symphonie Pathetik. Take 5 auf Russisch. In der Symphonie legen sich über den sanft wiegenden, unregelmäßigen Walzerschritt sofort wieder melancholische Schatten. Über einem dumpfen Orgelpunkt der Pauke erscheint es wieder, das Thema der absteigenden Tonleiter. Wir haben es im ersten Satz schon gehört, jetzt kehrt es wieder todtraurig. Die Tanzmusik hat nach diesem Zwischenspiel ihre Unschuld verloren und wir hören eigentlich auch den darauffolgenden Geschwindmarsch des dritten Satzes, eine der virtuosesten Kompositionen von Tschaikowski, nach diesem melancholischen Intermezzo ein wenig anders. Wir erleben die Musik in ihrer Prachtentfaltung und in ihrem scheinbar himmelstürmenden Gestus doch unterminiert, gefährdet. Da wird doch noch etwas nachkommen, auch wenn es im Moment des Triumphs gar nicht so klingt. Gerade eben ist wieder die absteigende Tonleiter erklungen, diesmal ganz anders als zuvor. Und doch, es ist da. Es war im ersten Satz zu hören, es war im zweiten Satz das melancholische Trio und es wird auch im vierten Satz als Hauptthema wiederkehren. Verfolgen wir die Verwandlungen dieses Themas. Im ersten Satz liegt es in Wahrheit in den ersten Einleitungstakten bereits in den Kontrabässen. Deutlich vernehmbar ist es im lyrischen Seitenthema. Daraus wird in der Durchführung eine verzweifelte Variante. Im zweiten Satz nimmt dieses melodische Element melancholische Züge an. Im dritten Satz klingt es triumphal. Den vierten Satz, das Finale, dessen Gehalt wir gleich näher beleuchten wollen, dominiert es als ein Zeichen für das unentrinnbare Endspiel. Tschaikowski setzt auch diesem Verzweiflungsmoment ein scheinbar tröstliches, lyrisches Seitenthema gegenüber, wie im ersten Satz. Aber nun, meine Damen und Herren, lauschen Sie einmal genau. Auch diese scheinbar trostspendende Melodie besteht in Wahrheit nur aus dem Schicksalsmotiv der ganzen Symphonie, der absteigenden Tonleiterfolge. Was Tschaikowskis letzte Symphonie schon formal einzigartig macht, ist die Tatsache, dass nach dem triumphalen Marschsatz, bei dem sehr viele Hörer glauben, hier sei die Symphonie zu Ende, noch ein desaströses Adagio folgt. Es beginnt mit einer herzzerreißenden, absteigenden Melodie, bei der sich Kommentatoren und auch viele Dirigenten gefragt haben, warum denn Tschaikowski diese Melodie auf die beiden Geigengruppen aufteilt. Die einzelnen Melodietöne wechseln zwischen der zweiten und der ersten Geigengruppe hin und her. Ein Effekt, den man nur bemerken kann, wenn ein Dirigent das Orchester in der alten Sitzordnung spielen lässt, die in Deutschland, aber auch in Russland zu Tschaikowskis Zeiten selbstverständlich üblich war und die man etwa in der Wiener Staatsoper nach wie vor erleben kann, dass nämlich die zweiten Geigen rechts vom Dirigenten, die ersten Geigen links vom Dirigenten sitzen. Sitzen die beiden Geigengruppen links vom Dirigenten hintereinander, ist der von Tschaikowski notierte Effekt kaum zu hören. Wenn allerdings die Melodielinie Achtel für Achtel rechts, links, rechts, links aufgeteilt ist, dann entsteht ein irritierender Effekt, als ob die Musik auf dünnem Eis wandelte. Unsicher, fragil, gefährdet. Wir sind dabei ganz subjektiven Aussagen, weit, weit entfernt von der Effekthascherei, die man Tschaikowski immer gern zuschreibt. Im Übrigen, ich habe von einem Adagio gesprochen, in der Originalpartitur stand Andante lamentoso, eine Anweisung, die offenbar Napravnik, der Dirigent der ersten erfolgreichen Aufführung dieser Symphonie, durchgestrichen hat und durch ein Adagio lamentoso ersetzt hat. Die Uraufführung unter Tschaikowskis Leitung war ja keineswegs ein richtiger Erfolg. Der Komponist hat sie auch nur um wenige Wochen überlebt. Seinem vermutlich erzwungenen Selbstmord folgte die Aufführung unter Napravnik als eine Art tönendes Requiem und seit damals gehört diese Pathetik zu den meistgespielten Symphonien der Musikgeschichte. Die finale Katastrophe dieser Symphonie führt die letzte große Steigerung des lyrischen Seitenthemas herbei. Sie bricht auf dem Höhepunkt der Emotionswelle in sich zusammen. Das ist dieser dramatische Schicksalsmoment, wie wir ihn in der 5. Symphonie gehört haben und wie wir ihn schon bei Franz Schubert verortet haben. Der Zusammenbruch im Finale der 6. Symphonie von Tschaikowski hat allerdings Schule gemacht. Er findet sich in der Musik eines der bedeutendsten Tschaikowski-Interpreten, nämlich bei Gustav Mahler in der 9. Symphonie, sinngemäß wieder. Auch dort wird eine herrliche Melodie einer Steigerung zugeführt und bricht dann jäh in sich zusammen. Thank you. dass Peter Iljitsch Tschaikowski zusammen mit Antonín Dvořák zu den wesentlichen Ideengebern für den Dirigentenkomponisten Gustav Mahler gehört hat. Sollten wir im Westen, wo der Kitschverdacht bei slawischer Musik immer sehr schnell zur Hand ist, bedenken. Auch wenn wir den Schluss der Symphonie Pathetik von Tschaikowski hören, an dem sich selbstverständlich Generationen von Filmmusikkomponisten bedient haben und der doch eines der bewegenden Dokumente der hochausdrucksvollen, subjektivistischen musikalischen Romantik geblieben ist.